Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Der legendäre Woodstock-Fotograf Elliot Landy ist heute Vormittag unser Gast in SWR1 Leute. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Good morning and thank you. It's a pleasure to be here.
Mr. Landy, gibt es irgendeinen Tag in Ihrem Leben, an dem Sie nicht auf Woodstock angesprochen werden?
Yes, absolutely. People ask me about
durchaus. Alle 5 bis 10 Jahre kommen diese Fragen zu den großen Jahrestagen. 50., 40., 25., 20. Aber dazwischen herrscht relative Ruhe. Ich werde immer mal angesprochen, aber nicht annähernd so viel wie in diesem Jahr und bei den großen Geburtstagen.
Sind es denn immer die gleichen Fragen, die Ihnen gestellt werden, oder variiert das auch ein bisschen?
Ja, das variiert durchaus. Zumindest meine Antworten ändern sich, so viel kann ich sagen.
Warum
ändern sich meine Antworten? Der Blick zurück, das reift auch im Denken, im Kopf, und du realisierst erst, was da los war, wie signifikant das war als Ereignis der Menschheitsgeschichte. Das habe ich damals vielleicht vor 25 Jahren noch gar nicht so realisiert.
Haben Sie auch festgestellt für sich, dass Sie im Laufe der Jahre, wenn Sie an Woodstock zurückdenken, sentimentaler werden?
No, I don't get sentimental. I get
Nein,
more,
nicht sentimental. Mir wird klar, es war ein utopischer Moment in der Menschheitsgeschichte mit einer 500.000 Menschen, die so miteinander klarkommen unter schwierigsten Umständen. Nicht genug zu essen, kein Wasser, nicht genug Platz, keine Toiletten. Alle verbrachten harmonisch diese Zeit, ein Vorbild für die Menschheit. Und das kam von dem Denken der 60er Jahre, aus dieser Hippie-Generation.
Wobei die Zeiten damals auch nicht einfacher waren. Ich denke nur an den Krieg in Vietnam. Wir werden im Laufe der Sendung auch noch drauf zu sprechen kommen. Sind denn damals in Woodstock Freundschaften auch für Sie persönlich entstanden, die bis heute Bestand haben?
Not for me actually.
Für mich persönlich nein, eigentlich nicht. Ich kenne Menschen, die mich ansprechen und sagen, wir waren da und wir haben diese Freundschaften geschlossen. Einer der Produzenten, Roberts, der das mitfinanziert hat, der hat dort seine Frau kennengelernt. Solche Beziehungen, die halten bis heute. Aber für mich persönlich, für mich war das ein Job, ein Auftrag. Ich habe versucht, gute Bilder zu fotografieren. Ich habe keine neuen Menschen kennengelernt, die ich nicht schon vorher kannte.
Wobei das Interessante und letztlich auch fast Witzige in Ihrer Situation ist, dass Sie bis heute in genau diesem legendären Woodstock leben. Stimmt's?
Yes, I was living there.
Das ist richtig. Ich habe von 68 bis 71 dort gelebt und bin dorthin gezogen, weil ich mit den Bands gearbeitet habe, mit der Band The Band und mit Bob Dylan gearbeitet habe, National Skyline Album, und ich wusste nicht, dass er Producer war. Er kannte meine Fotos. Ich kannte ihn oberflächlich, und Michael rief eines Tages an und sagt, darf ich was fragen? Darf ich rüberkommen zu dir? Und dann kam er auf dem Motorrad rüber zu mir und sagte, ich produziere da an einem Konzert herum. Möchtest du das fotografieren? Da habe ich gesagt, wer spielt denn da? Und dann hat er mir die Latte genannt, aber auch Namen, an die ich mich nicht erinnere, die offensichtlich sehr bekannt waren. Und ich habe gesagt, klar mache ich das. Hat er gesagt, super, ich rufe dich an, wenn ich soweit bin, wieder aufs Motorrad und wieder weg. So war das. Und deswegen sage ich, ich war der offizielle Fotograf für Woodstock. Ich hatte den Auftrag der Produzenten. Das Interessante aber ist, es ging nicht um Geld, es gab keinen Vertrag, es gab keine Verhandlungen über Rechte. Das war ganz klassisch dafür, wie wir in den 60ern gearbeitet haben. Wir haben gesagt, hast du Lust? Groovy, dann mach es.
Elliot Landy ist deshalb in Deutschland, weil aktuell seine Bilder in Karlsruhe gezeigt werden. Was passiert da aktuell in Karlsruhe, Mr. Landy?
Sie projizieren dort meine Aufnahmen auf die Fassade des Schlosses mit anderen Kunstwerken und mit Musik und so weiter. Ganz toll. Ich habe ein bisschen was davon gesehen bei der Probe und war sehr beeindruckt, so dass ich meiner Frau eigentlich Fotografien mitnehmen wollte. Das ist wirklich gut gemacht. Und das geht dann bis zum 15. September, meine ich.
Okay. Kann es sein, dass Sie zu Deutschland ein ganz besonderes Verhältnis haben? Es gibt auch ein anderes Projekt in Nürnberg, ich glaube sogar in einer ehemaligen Kirche.
Opening on August 15th,
ja, das beginnt am 15. August, das ist der 50. Jahrestag des Festivals, eine Ausstellung meiner Fotografien von Woodstock in Nürnberg, 160 Aufnahmen, eine ziemlich große Ausstellung und diese interaktiven Musikvideos, die ich ja auch mache, die da, dort gezeigt werden. Eine ganz tolle Sache, in eine Kirche zu gehen und Woodstock-Aufnahmen zu sehen und nicht normalerweise die religiösen Ikonen, die dort hängen. Also, dass man Woodstock so ehrt, wie man eben auch Begriffe der Kirche ehrt, finde ich toll. Woodstock war für mich eine solche monumentale Erfahrung, das Sie, muss ich schon sagen.
Sie haben mir vorhin, als Sie gekommen sind, ins Studio erzählt, was ich gar nicht wusste, dass Sie die Vereinigten Staaten Anfang der 70er Jahre für etliche Jahre verlassen haben, dass Sie in Europa gelebt haben, unter anderem auch in Dänemark oder auch in Deutschland. Was war der Grund dafür, dass Sie aus Amerika weggegangen sind?
Wir sind gegangen wegen der Veränderung der Kultur in Amerika. Nixon als Präsident, Vietnamkrieg, die Werbung brachte alles unter ihre Kontrolle und auch sogar die Denkweise der Menschen. Ich wollte einen angenehmen Ort finden für meine Tochter, die war ein Jahr alt damals, einen anderen Ort, an dem sie besser aufwachsen kann. Und ich dachte auch, Chancen zu haben in Europa, meine interaktiven Musikfilme und solche Dinge, die ich ja geplant hatte. Das erste Videokassettenfestival in Cannes, da war ich auch. Ich hatte dort auch einen Auftrag, einen Vertrag. Bin dahin, die haben mich angeschaut. Und da haben die gesagt, sie kommen 15 Jahre zu früh. So weit sind wir noch nicht mit diesen Videogeschichten. 15 Jahre später weiß ich jetzt, dass das funktioniert.
Wenn Sie zurückdenken an diese 7 Jahre in Europa, in Deutschland, in England, in Frankreich, anderswo, was vor allem haben Sie für Ihr Leben gelernt?
Ja, da muss ich nachdenken, bis ich frage, was ich gelernt habe. Dem Leben zu vertrauen. Zu lernen, dass alles gut wird, dass das, was du brauchst, irgendwann kommt, wenn du daran glaubst. Aber auch eine Lektion in Sachen Spiritualität, wie das im Leben läuft. Man muss nicht alles vorher wissen. Man muss auch mal locker lassen und sich in die Hände von, ich weiß nicht was, begeben, dann kommt das Leben auf einen zu. Was wir brauchten, kam immer zum richtigen Moment. Eine Geschichte nach der anderen.
Die legendäre Janis Joplin hat in Woodstock gespielt. Wie gut kannten Sie sie und wie haben Sie Ihren Auftritt erlebt?
Ich kannte sie nicht gut, aber wir waren schon angefreundet. Ich habe sie kennengelernt in New York, als sie dort zum ersten Mal auftrat. Und wir hatten eine ganz lockere, sehr nette Beziehung, ohne Probleme. Und dann kam ein Auftrag von einem Magazin, mit ihr zu reisen, sie zu begleiten. Big Brother and the Holy Company, die Band zu begleiten. Ich habe eine Weile unterwegs mit ihr verbracht. Und wir kamen gut klar, nie zu eng. Ich war viel näher ran an Bob Dylan. Da haben wir sehr vertiefte Gespräche geführt. Das gab es mit Janis nicht. Aber sie kam mal zu mir nach Hause, schaute sich Fotos an. Die suchten für Cosmic Blues, für das Album nach einem Cover und sie hat keins gefunden. Also so lief das zwischen uns. Locker, angenehme Beziehung.
Eine sympathische, liebenswerte Frau mit einer auch dunklen, düsteren, melancholischen Seite?
Ja, sehr, sehr sympathisch, wie soll ich das ausdrücken? Nett, offen, locker. Sie hat sich nie als Star betrachtet, hat nie gedacht, sie müsse im Mittelpunkt stehen. Obwohl sie natürlich auch klug war, gut gebildet, las viel, hatte feste Überzeugungen davon, was Musik zu sein hat. Sie hat die Kontrolle übernommen, wenn das notwendig war. Und das hat mir immer gefallen. Gefällt mir bei jeder Frau. Und wenn man überlegt, was Drogen mit dir machen, du nimmst einen Kredit auf die Zukunft, den du irgendwann zurückzahlen musst. Und bei ihr war das Alkohol. Und Alkohol ist so eine deprimierende Droge. Und sie war unter anderem eben auch Alkoholikerin. Sie zahlte zurück.
Janis Joplin ist mit 27 Jahren gestorben. Jimi Hendrix ist auch mit 27 Jahren gestorben. Wie gut haben Sie ihn gekannt?
Jim Morrison also.
Yeah. Wie gut haben Sie Jimi Hendrix, der ja als letzter in Woodstock aufgetreten ist, gekannt?
I didn't know Jimi personally.
Ich kannte ihn nicht persönlich, Jimi. Aber Als er in die Staaten kam, er war ja in England berühmt geworden, herausgekommen als Superstar. Und dann kam er zurück nach New York. Und dann ist er mit dem Hubschrauber am Pan Am Building vorbeigeflogen. Da gab es ein Interview, ein Freund von mir hat ein Interview. Ich saß daneben, habe ihn fotografiert, während er sprach mit meinem Reporterkollegen. Und der war sowas von nett, sowas von angenehm, aufgeschlossen, offen und weise, klug und weise. Ich habe die Bilder in meinem Buch Woodstock Vision, da gibt es jetzt eine deutsche Ausgabe, es wurde übersetzt von 2001 und wir verkaufen das auch in einer Paperback-Version auf der Ausstellung. Da gibt es ein Bild von ihm, die Presse nimmt ihn auf, er eine Super 8 in der Hand, breitem Lächeln, weil ihm gefällt der Humor dieser Leute, die mit ihm sprechen, die sagen, stell dich mal so hin, wir müssen dich besser treffen können und so weiter. Und dieser Super 8-Film, der ist verloren gegangen, den er da gedreht hat. In den frühen Jahren seiner Karriere hatte er immer eine Super 8 dabei und kein Mensch weiß, wo die Filme sind. Ich habe mit seiner Schwester gesprochen und die wissen das alle nicht.
So I have pictures of Jimmy taking the,
also ich habe dieses Bild von ihm, wie er mit seiner Super 8 arbeitet und die Presse, wie sie ihn dabei fotografiert. Ganz witzig. Er war ein kluger, ein sehr angenehmer Mensch.
Sie waren damals, Mr. Landy, Mitte 20, Sie hatten 5 Kameras. Mike Lang, der Organisator von Woodstock, hat Sie engagiert. Wussten Sie eigentlich, auf was Sie sich da einlassen?
Ich glaube, keiner wusste, auf was er sich eingelassen hat. Keiner hatte eine Ahnung, wie signifikant Woodstock werden würde, was dabei herauskommen würde. Ich habe ja gerade über diesen utopischen, spirituellen Moment gesprochen, der Geschichte der Menschheit. Das wusste keiner, das konnte auch keiner wissen. Und als das dann passierte, waren die Leute auch sehr dicht dran, bis der Film kam. Wusste keiner, wie berühmt das werden würde. Und mit der Zeit wird es immer angenehmer und reift in der Erinnerung. Ja.
Es kommt dazu, also wir kennen all die Bands und Künstler, die in Woodstock aufgetreten sind, aber ein paar sind nicht gekommen. Die Stones haben damals nicht gespielt, die Beatles haben nicht gespielt. Eine ihrer Lieblingsbands, Pink Floyd, ist nicht aufgetreten. Wissen Sie warum?
I really don't know why personally.
Keine Ahnung, persönlich weiß ich nicht. Mike Lang hat ein Buch geschrieben und andere haben Bücher geschrieben und erklärt, warum und warum nicht. Aber persönlich habe ich keine Kenntnis davon. Ich habe damals auch nicht darüber nachgedacht. Das war so viel da. Du hast die gesehen, die da waren. Hast du nicht gefragt, warum sind die Beatles da?
Haben Sie damals Ihren Nachbarn in Woodstock, nämlich Bob Dylan, gefragt, warum er nicht in Woodstock aufgetreten ist?
I actually did.
Ja, tatsächlich. Ich habe ihn gefragt. Mike wollte, dass ich mit Bob spreche und sage, komm doch auch hin. Ich bin zu seinem Haus und habe dann gesagt, hör mal zu, Bob. Mike hat mich gebeten, da ein gutes Wort einzulegen. Er hat gesagt, er hat darüber nachgedacht. Aber dann sagte er, ich habe ein bisschen Sorge, dass es dort gewalttätig werden könnte, dass die Leute ihre Kanone mitbringen. Und Walkill war so eine Location, wo wirklich die Möglichkeit bestand und wo die Leute gewalttätig waren und Hass erfüllt, auch dass da ein Festival stattfand. Vielleicht hatte er davor Angst. In Woodstock war ich hinter der Bühne mit Albert Grossman. Er war Bobs Manager. Der hat auch The Band und Havens und Joplin gemanagt und die Jungs in der Band waren so dicht bei ihm und wir sprachen darüber und sagten, kommt der Bob nun oder nicht? Wenn eines gewusst hätte, hätten die es gewusst, weil die hätten spielen müssen.
Eins noch ganz kurz, Mr. Landy, Bob Dylan gilt ja als ein außerordentlich schwieriger Mensch, der auch zu Journalisten ein ganz schwieriges Verhältnis hat, so gut wie nie Interviews gibt. Wie haben Sie ihn erlebt?
As a super friendly human being.
Als ein super freundliches, menschliches Wesen. Wirklich klug, viel Weisheit. Ich bin hin, um ihn für das Cover einer Zeitung aufzunehmen. Und wenn ich das tue, dann nehme ich auch nur auf. Dann will ich nicht befreundet sein, dann will ich keinen Smalltalk haben, dann will ich keine Fotos machen, die ich verscherbeln kann. Das geht dann nicht darum, wenn ich ein solches Porträt mache. Und das hat er sofort erkannt, dass ich nicht da war, um meine Karriere zu befördern, sondern um ihn zu porträtieren. Darum ging es mir, ein schönes Foto. Ich kann gut klar mit ihm, nie ein Problem.
Love and Peace war das Motto damals dieses großen Woodstock. Festivals. Haben Sie es als genau so erlebt?
Yes, it was exactly that.
Jeder, der da war, mit dem ich jemals gesprochen habe, hat das so gesehen und empfunden. Eine Erfahrung, die das Leben veränderte. Das Wichtigste in ihrem Leben.
Es hat keine Aggressivität gegeben, keine Gewalt. Also legendär oder kolportiert wird ja die Geschichte, dass Pete Townsend beispielsweise, weil ihm der Auftritt eines Menschen auf der Bühne nicht gepasst hat, diesen von der Bühne befördert hat.
There were no reports of violence.
Es gab keine Berichte über Gewalt bei der Polizei oder wo auch immer. Und dieser Zwischenfall mit Pete Townsend war, weil ein politischer Aktivist auf die Bühne wollte, das übernehmen und reden wollte, und es war ihre Zeit für ihren Auftritt. Also hat er ihn von der Bühne entfernt. So war das. Ich würde da nicht von Gewalt sprechen. Er hat ihn nicht verletzt, er hat nur gesagt, runter von der Bühne. So war das.
Wie groß, war die Wolke von Haschisch und Marihuana über Woodstock?
At least half or more of the people were smoking marijuana.
Also mindestens die Hälfte von allen haben Marihuana geraucht. Aber das ist ja auch eine sehr friedliche Substanz, die man zur Selbsterweiterung benutzen kann, zur Bewusstseinssteigerung. Die Musik, die wir gehört haben, lebte auch ein bisschen davon. Die Musiker rauchen halt Gras oder Marihuana.
Haben Sie auch geraucht, wenn ich fragen darf?
Yes, I did. Yeah,
ja, klar,
I didn't smoke all the time.
Nicht dauernd, aber sicherlich klar. Und das Traurigste im Leben ist, dass das illegal ist. Sollte eingesetzt werden zur Bewusstseinserweiterung, zur Erhellung, Verständnis des Lebens, Intensivierung der Gefühle.
Ja.
Und weil es illegal ist, habe ich es dann nicht oft nehmen können. Aber ich bin sehr empfindlich gegenüber Alkohol und solchen Dingen. Habe davon nie viel konsumiert.
Waren harte Drogen damals in Woodstock ein Thema? Heroin beispielsweise? Oder auch bewusstseinserweiternde Drogen wie LSD oder Mescalin?
I know there was some LSD taken just from what
ja,
I hear.
Ja, man sagt, LSD wurde genommen, auch vor allen Dingen schlechtes qualitativ. Aber über Heroin und so habe ich da nichts gehört. Wirklich nicht. Nee, man, das hat wohl einiges gegeben. Aber ich bin da auch nicht Sachverständiger, muss ich sagen. Es ist niemand gestorben daran. Ich kann das nicht genau beantworten, wie viel harte Drogen. Gesehen habe ich keine. Angeboten wurden mir keine.
Sie haben Woodstock von Anfang bis Ende erlebt. Hatten Sie überhaupt die Möglichkeit, irgendwo sich auch mal hinzulegen und zu schlafen? Oder haben Sie das ganze Ding toujours durchgemacht?
Oh yeah, because I was working with the producers.
Ich habe da gearbeitet, auch mit den Produzenten. Ich hatte ein Zimmer in einem Motel. Erste Nacht, da konnte ich schlafen. Dann hatte ich einen Stationwagen, so ein Kombi, wo ich mich reinlegen konnte. Ich war aber jung und stark und konnte ganz schön lange rumlaufen mit schweren Kameras. Das hat mich nicht gestört.
Was waren für Sie im Rückblick die wichtigsten Bilder, die Sie gemacht haben in Woodstock?
Well, there's one picture I like to describe.
Möchte ich gerne beschreiben, eine junge Frau, die mitten in der Menge sitzt und man sieht 10 Menschen dieser Menge dicht um sie herum. Und diese junge Frau ist körperlich wunderschön, aber nicht sexy. Sie setzt das auch nicht ein, um attraktiv zu sein. Das ist gar nicht an ihr dran. Sie ist eine Frau, umgeben, engste Umgebung, da kannst du nicht mehr rumlaufen. Und jeder, man erkennt, ist in seinem eigenen Gedankenraum, konzentriert sich auf das, was er tut. Und alle fühlen sich wohl. Sie ist nicht der Mittelpunkt, auf den sie alle fliegen. Und das war Woodstock.
Mr. Landy, die Künstler, die Bands, die Gruppen, die damals aufgetreten sind, beispielsweise Richie Havens, der erste, der in Woodstock gespielt hat. Spontan, welche Erinnerung haben Sie an ihn?
Richie Havens is soul.
Richie Havens, das ist Soul. Er ist sehr spirituell. Und er hat den Song Freedoms ganz spontan geschrieben, aus dem Stand. Viel weitere kennen wir nicht von ihm. Er hat mir die Menge angesehen. Ich habe gedacht, Freiheit. Und da kam das zustande.
Ravi Shankar?
Ravi
hat die Spiritualität zum Ausdruck gebracht, dieses Event. Woodstock war im Grunde ein tief spirituelles Event und das sitzt in seiner Musik.
Okay, 2 amerikanische Liedermacherinnen, Joan Baez zum einen, Melanie Safka zum anderen. Wie haben Sie die erlebt?
Joan Baez,
die war verantwortlicher für dieses Antikriegsgefühl in der Gesellschaft, in der Musikszene. Szene. Sie war eine der ersten, die damit populär wurde. Immer großartig, sie zu hören. Melanie Safka war eine Freundin zu mir. Ich hatte dazu beigetragen, dass sie dort auftreten konnte. Habe mit Mike Lang darüber geredet, habe sie backstage gesehen, kurz davor. Und sie hat gesagt, Junge, ich habe so einen Schiss, ich bin so nervös. Was soll ich denn machen? Setz du dich unten vor die Bühne, dass ich dich anschauen kann. Und nichts knipsen, sondern sitz einfach nur da. Dann singe ich dich an.
Ja.
Und nachher habe ich Bilder gemacht.
Joe Cocker, das war der Durchbruch für ihn mit diesem legendären Schrei bei With a Little Help from My Friends.
Yes, I was right there, very close.
Ich stand direkt daneben, habe dauernd fotografiert, speziell von diesem Act. Unglaublich, wie perfekt das ist, denn genau das war Woodstock. Jeder half doch jedem und alle waren Freunde.
Haben Sie Ten Years After, haben Sie The Who gesehen, erlebt in Woodstock?
I didn't see The Who, but I saw The Ten Who, Years
nein,
After.
Aber Ten Years After schon. Die waren unglaublich gut. Ich habe ein Foto, da kommt einem richtig der Dampf aus dem Kopf und das blaue Licht dahinter. Das war psychedelisch, so waren die ja auch drauf.
Und Alwyn Lee war damals der schnellste und härteste Gitarrist der Welt.
Das wusste ich gar nicht, aber sehr interessant, aber fantastisch, Wahnsinn.
Gibt es einen Künstler, den Sie in Woodstock gesehen haben, wo Sie auch im Nachhinein sagen würden, der hat mich am allermeisten beeindruckt?
Janis Joplin.
Janis Joplin. Ich stand auf der Bühne neben ihr, ganz dicht dran und manchmal sogar vor ihr. Und ich habe sie immer geliebt, von allen Künstlern. Ihre Live-Shows waren für mich persönlich die besten. Und Woodstock war ein absolutes Highlight, eine super Show. Das Management meckerte an der Auswahl ihrer Songs, aber das war elektrisierend. Die Menge hat es gemocht. Das war sicherlich ein ganz besonderer Moment für mich. Und einige der Bilder bringen das auch zum Ausdruck. Sind so repräsentativ für die Schönheit von Woodstock. Wie die Menschen die Musiker erreicht haben, die Musiker die Menge erreicht hat. Und man hat das Gefühl, man kann den Himmel berühren und sieht die Ekstase von Janis, wenn sie singt.
Wie ging es Ihnen, als Sie dann ein Jahr danach erfahren haben, dass Janis Joplin tot ist?
Super sad. There's nothing. I mean,
die Trauer war nicht zu übertreffen. Depressionen hatte ich nicht, aber auch bei Jimmy zum Beispiel, Jimi Hendrix, da bist du einfach von tiefster Trauer. Das hätte nicht sein müssen. Die hätte die richtigen Werkzeuge einsetzen können. Es kam von den Drogen und vom Alkohol. Marihuana zählt für mich nicht als Droge. Das zähle ich da nicht runter. Ja, ich war wirklich tragisch traurig.
Dieses Schicksalsjahr 1969, die Landung der Amerikaner auf dem Mond, wie haben Sie das in Erinnerung?
Wir
sind auf dem Mond gelandet und haben gleichzeitig jede Menge Menschen getötet in Vietnam und Woodstock gehabt. Abgesehen von den großen Ereignissen wuchs das Bewusstsein damals. Die Menschen der Hippie-Generation 69 versuchten das Leben zu verstehen. Warum sind wir hier? Was ist unsere Aufgabe? Der Inhalt des Lebens, das Wesen des Lebens, hat jeder für sich zu finden versucht. Gutes und Schlechtes, die beste und die schlechteste aller Zeiten.
Das heißt, Sie haben Ihre Arbeit auch als politischen Auftrag ein Stück weit verstanden?
Yes, I began my
durchaus. Ich habe meine Laufbahn in den Staaten begonnen, indem ich Fotos machte von Friedensdemonstrationen, um zu zeigen den Amerikanern, dass viele auch dagegen sind, gegen diesen Krieg. Denn bei einer Demonstration in New York zum Beispiel, da gab es nachher dann in der Regel keine Fotos in der Zeitung. Und dann habe ich gesagt, ich muss das mal machen und gute Fotos machen und die den Zeitungen anbieten. Und dann kam die Fotografie von Rock'n'Roll-Musikern, die gehörten zu der Antikriegsbewegung. Jeder Musiker damals war gegen den Krieg, keine Frage. Ich habe also Bilder gemacht von Jimi Hendrix und Janis Joplin, hat das Gefühl, ich sage den Menschen damit, guck mal, man kann auch anders leben. Man muss nicht in einer Kriegskultur leben. So kann man es auch machen.
Wenn Sie sagen, die Menschen, die jungen Menschen haben gegen den Krieg der Amerikaner in Vietnam protestiert, haben Sie auch protestiert und demonstriert gegen den amtierenden Präsidenten Richard Nixon?
Yes, that's why I was taking photographs.
Ja klar, deswegen habe ich die Fotografien gemacht. Damit hatte ich mit einem Foto natürlich mehr Einfluss, als wenn ich nur einfach mit einem Plakat in die Luft haltend rumgelaufen wäre. Ich war gegen den Krieg, ich war gegen ihn.
Dann ist noch was passiert, wenige Tage vor Woodstock, das viele Amerikaner, auch viele Menschen in Europa erschüttert hat. Das waren die grauenhaften Morde der Charles Manson Sekte. Wie haben Sie das in Erinnerung?
Ich weiß, dass das geschehen ist, aber ich erinnere mich nicht an Details. Ich weiß, was in der Zeitung stand, wie furchtbar, aber nicht schlimmer als das, was wir in Vietnam getan haben. Charles Manson waren 5, 6, 7 Leute, weiß nicht genau. Wir haben Hunderte umgebracht in Vietnam. Das war mein Anliegen. Ich differenziere da nicht.
Wann war diese Aufbruchstimmung vorbei?
Well, for me, the police started beating
press. Ich sehe das so, dass die Polizei angefangen hat, Journalisten zu verprügeln. Da galt der Presseausweis nichts mehr. Es wurde immer schlimmer mit dem Krieg. Ich habe ja beschlossen, nach Europa zu gehen. Ich wollte weg aus den Staaten. Das ist eine Sache, die ich sagen kann, für die ich stehe.
Das war die richtige Entscheidung, auch im Nachhinein, in Europa neu anzufangen?
Ich wollte an einem besseren Ort leben und meine Tochter aufziehen. Nicht das, was in den USA passierte. Eine Kultur eines Volkes, das einen Krieg führt wie in Vietnam und einfach nicht aussteigt. Dann wählen sie einen Nixon. Das haben wir heute ja wieder mit Trump. Die Lage ist ja fürchterlich heute. Und ich wollte einfach an einem anderen Ort leben. Und das habe ich getan. Ich bin weg. In the looking is the finding. Wer schaut, der findet. Wenn man etwas sucht, dann verändert sich ja schon etwas in einem. Und dann habe ich gefunden, was ich gesucht habe. Aber das war in mir.
Die Bilanz von Woodstock, wenn wir am Ende der Sendung darüber reden. Was ist aus dem Traum von einer besseren und einer friedlicheren Welt geworden?
In den 60er Jahren fingen die Leute an, in sich hineinzuschauen. Warum bin ich hier? Was kann ich für andere tun? Wie kann ich die Welt retten? Ein Bewusstsein, eine Aufmerksamkeit. Und man fing an, tatsächlich auch spirituelle Praktiken anzuwenden. Meditieren, Yoga und das christliche Denken zu entdecken, das nicht in der Bibel steht. Das Mystische. Wir haben uns geöffnet damals und haben gelernt, wirklich nach Wegen zu suchen, Menschen zu sein, echte Menschen, anstatt hinterherzulaufen dem, was uns diktiert worden war 2000 Jahre lang. Das hat sich geändert. Diese Bürgerrechtsbewegung zum Beispiel, die Emanzipation der Frau, die Gleichstellung, die Umweltbewegung, das Bewusstsein, dass wir dabei waren, den Planeten zu ruinieren, all das fing in den 60er Jahren an. Heute leben viele nach diesen Standards, indem sie trennen, recyceln und so weiter. Dass heute so furchtbare Dinge geschehen, bedeutet ja nicht, dass die guten Ansätze nicht da sind. Und jeder Mensch macht heute mehr gute Dinge als schlechte Dinge. Viele engagieren sich für gute Dinge, wenige für schlechte. Wir lesen nur über die schlechten Dinge. Das ist die Aufgabe der Presse wahrscheinlich.
Gleichwohl heißt 2019 der amerikanische Präsident Donald Trump.
Wir haben in der westlichen Zivilisation 2000 Jahre gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Und immer sind Kriege geführt worden. Immer war man polarisiert, gespalten. Das ändert sich nicht in 100 Jahren, erst recht nicht in 50 Jahren. Aber das Bewusstsein ist heute ausgeprägter. Und gerade auch Figuren wie Nixon und Trump schärfen dieses neue Bewusstsein um das, was geschehen müsste. Nur wie es geschehen soll, das ist das Problem. Die Leute haben heute Antworten, auch die Regierungen. In allen Ländern weiß man, was eigentlich geschehen sollte. Die Frage ist, wie man eine solche Mauer aus Hass und Ärger versetzt und Trennung und Polarisierung und Hass, die wir aufgetürmt haben.
In Europa hat man den Eindruck, dass Amerika ein wirklich zutiefst gespaltenes Land ist. Wie erleben Sie das in Amerika, in den USA?
Es ist ein tief zerrissenes, gespaltenes Land. Und als Amerikaner identifiziere ich mich nicht damit. Es ist deprimierend, aber ich wehre mich dagegen. Was Sie sagen, stimmt ja und ist ja auch schockierend, dass 40%, über 40 für so einen Mann stimmen und sich ihren Rassismus nicht eingestehen. Aber vor vielen Jahren habe ich in einem Meditationsbuch mal gelesen, wenn du
deine Zeit damit zubringst, das Übel zu bekämpfen und dann nimmt das Übel überhand und du hast diese ganze Zeit verloren im Kampf dagegen. Da habe ich gesagt, nein, ich mache jetzt das, was ich tun möchte. Ich zeige die schönen Dinge im Leben, Fotos von Mutter und Kind und so weiter. Woodstock war etwas sehr, sehr Schönes.
Wenn Sie jetzt beispielsweise an diese Friday for Future Bewegung denken, haben Sie Hoffnung für die Zukunft?
Dieses Bewusstsein, dass wir wissen, wir können etwas bewirken, das fing in den 60ern an. Und das steht in diesem Zusammenhang, ganz klar. Deswegen habe ich Hoffnung. Muss man auch. Was sonst denn? Keine Hoffnung. Die Welt ist so schön, das Leben ist schön für so viele Menschen. Ist es nicht so tragisch für viele andere? Ja. Und das müssen wir ändern. Aber wir müssen eben auch auf diesem Weg weitergehen und die schönen Dinge sehen. Sonst sind wir verloren.
Das war Ihr Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und Ihnen alles Gute.
Thank you also.
Eins gehört.